Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von den Fernsehballett Ultras, weil deren Mitgliedschaften machen überhaupt erst möglich, dass es uns immer noch gibt. Ultras sind also richtige Helden und richtige Helden bekommen natürlich extra Content und Mitbestimmungsrecht am Podcast und dann noch die ganze Folge als Video, denn sie retten den Podcast. Also sagen jetzt bitte alle, yay Ultras!
Yay Ultras!
So, und jetzt geht's weiter mit einer ziemlich sicher sehr guten neuen Folge. Hi Stefan Niggemeier.
Hallo Sarah Kuttner.
Bist du etwa zusammen mit mir das kleine Fernsehballett? Alter, ich habe dir ungefähr 38 Sekunden Vorlauf
es
gegeben dafür,
weil
ich
Delay.
Wusste, du kriegst es nicht hin.
In meiner Welt waren wir absolut lippensynchron. Es gibt ein Delay zwischen uns. Wir können diese Sachen nicht machen, wenn wir remote sind. Du sitzt da irgendwo im Brandenburgischen.
Ja.
Und bis da hingekommen ist durch deinen Teich, das ist jetzt auch alles sehr schwieriger, danach durchs Erdreich zu kommen mit dem Internetkabel und so. Das ist
ja, das ist schon richtig. Also du bist nicht schuld daran, auch wenn es eine Sekunde vorher kein Delay gab, als du gesagt hast, wie wir heißen und so. Aber das ist natürlich, das kann ja randomly passieren.
Ist das noch eine gute Stimmung, mit der wir jetzt in diesen Podcast reingehen?
Ist das hier überhaupt noch ein Delay?
Wow.
Okay, pass auf, lass nochmal ganz kurz rückwärts aus der Tür rausgehen und wieder reinkommen. Ich habe auch das Gefühl, dass das nicht so, ja. So.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Hi, wenn du mal nicht Stefan Niggemeier bist.
Und du Sarah Kuttner.
Und ich habe ganz doll das Gefühl, dass wir zusammen
das kleine Fernsehballett
sind. Ja, das hätten wir fast, mit einem Schnitt hätten wir es fast hingekriegt. Lennart hätte es ganz gemacht. Lennart zaubert im Schnitt.
In der Postproduktion wird niemand merken. Es gibt gar keinen Grund, dass wir... Aber sag mal, heute ist doch was anderes. Warum sind wir überhaupt remote?
Wir sind remote, weil heute nicht der normale Tag ist, an dem wir aufzeichnen. Wir mussten ein bisschen früh aufzeichnen. Das bedeutet, dass wir gefühlt erst gestern eine andere Folge aufgezeichnet haben, weil Mutti in Urlaub fährt. Schon wieder vergessen. Mutti fährt nach in Urlaub, da ist ein schönes Hotel, damit habe ich jetzt schon komplett gesagt, wo ich bin. Damit. Vielleicht können wir im Nachhinein pieksen
Aber wenn es ausgestrahlt wird, bist du da ja nicht mehr.
Doch.
Sarah, wenn es ausgestrahlt wird, bist du da
stimmt,
ja nicht mehr.
Das mit dem Lügen, ne? Ich dachte immer, ich bin richtig gut drin, aber wenn so jemand ernsthafte Fragen zu stellen scheint, ist mein Bedürfnis immer zu sagen, das, was stimmt. Ja, ich werde gar nicht mehr da sein, wenn das ausgestrahlt wird. Jedenfalls erklärt es eigentlich auch nicht, warum wir remote sind. Eigentlich hätte ich nämlich noch ein Interview gehabt heute und das ist jetzt weggefallen und ich liebe es und fertig.
Und gibt es nicht noch einen ganz anderen Grund, warum wir heute remote sind?
Achso, du meinst die Vera. Die Vera.
Alter.
Entschuldigung. Naja, weil die... Ja, aber das hätten wir ja auch. Ja, wir haben heute eine Gästin. Natürlich nicht für die Normalos, sorry, sondern ist eine klassische Ultra-Gästin im Darkroom später. Wobei, bevor ich jetzt hier große Sachen erzähle, lass die Vera doch selber sagen, warum die Leute in den Darkroom kommen sollen.
Hallo, hier ist Vera. Und ich möchte euch nicht enttäuschen, aber es wird gemein, es wird hart, ein bisschen sexistisch, aber... Es werden auch ein paar Geheimnisse ausgeplaudert, für die ich mich jetzt schäme.
Ja, das ist, was wir im Darkroom machen.
Ja.
Sommerhaus der Stars machen wir.
Ja.
Und Mitte Vera. Aber wir haben auch was im richtigen Bereich, stimmt's?
Wir reden über The Rehearsal. Es gibt ein ganz bisschen was auf dem Anrufbeantworter und wir haben Post vom Anwalt bekommen.
No way. Sag uns, dass der Typ uns nicht schon wieder verklagt hat, der von neulich. Ich habe gar nichts mehr über den gesagt. Andere Sache, die ich gesagt habe.
Nee, es ist Post vom
Anwalt. Kannst du damit vielleicht anfangen?
Ja, wegen für deinen Angst.
Ja, ich komme sonst nicht runter, ich bin sonst zu aufgeregt. Sag einfach.
Es ist Post vom Anwalt von unserem Freund Olaf.
Oh nein. Was? Warte mal, stopp. Olaf ist auch Anwalt?
Nein, der hat einen Anwalt.
Alter, der verklagt uns, obwohl ich den noch nicht mal getroffen habe persönlich?
Nee, der will eine Gegendarstellung.
Okay, hau's erstmal raus. Ich muss lernen zuzuhören.
Ich lese es vor. Gegendarstellung im Sinne des Presserechts von irgendwas Paragraph weiß ich auch nicht. Das klingt noch, also...
Steht da weiß ich auch nicht?
Ja.
Da steht wortwörtlich weiß ich auch nicht?
Aber davor steht so ein Paragraphenzeichen und dann ist das gültig.
Ja, ja, davon gehe ich aus. Ich bin ja ziemlich tief drin im Anwaltsbusiness wegen Blake Lively und Justin Baldoni. Also falls es hier um eine Subpoena oder eine Deposition geht, dann werde ich wahrscheinlich eine Deposition to Quash haben. Aber ich sag's nur mal so.
Also ich lese es jetzt mal mit meiner seriösen Anwaltsgegendarstellungsstimme vor. In dem Podcast Das kleine Fernsehballett, in der Episode Die mit dem Hosschönchen, wurde behauptet... wurde behauptet, dass unser Freund Olaf dem kleinen Fernsehballett die Sendung Gänsehaut und Glücksgefühle eingebrockt habe. Dies ist unwahr. Wahr ist vielmehr, dass unser Freund Olaf nach bestem Wissen und Gewissen einen Vorschlag für eine Hausaufgabe auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, bei der es sich um die Sendung Gänsehaut und Glücksgefühle handelte. Das Ansehen der Sendung Gänsehaut und Glücksgefühle beruhte einzig auf der vom kleinen Fernsehballett getroffenen Entscheidung auf eigene Verantwortung. Zu keinem Zeitpunkt hat es sich dabei für das kleine Fernsehballett um das Einbrocken der Sendung Gänsehaut und Glücksgefühle durch unseren Freund Olaf gehandelt, gezeichnet unser Freund Olaf. PS, Sarah hat wahrscheinlich keinen Krebs.
Danke, Olaf. Ich hatte an dieser Stelle was anderes gehofft, nämlich Sarah hat wahrscheinlich keine Schuld, denn ich war die, die hysterisch gekichert hat und gesagt hat, beste Sendung ever, ich habe alle 3 Stunden in Slow-Mo geguckt. Also, mein Anwalt wird eventuell jetzt vielleicht Olafs Anwalt antworten müssen, dass diese Darstellungsproblematik von dir ausging. Ich weiß, wir sind ein Team und damals, als der andere Typ uns verklagt hat, war ich schuld und wir waren auch ein Team. Danke dafür nochmal. Ich habe das Gefühl, dass ich alles richtig gemacht habe.
Ja, aber Sarah, war es genug? Hast du genug gemacht? Hast du dein Bestes gegeben? Hast du alles Bestes gegeben? Gewesen? Ich habe das Gefühl, du bist gar nicht ehrgeizig genug, Sarah.
Du kannst nicht so tun, als wärst du ein harter Typ. Stefan, es funktioniert einfach
nicht. Ich habe Sommerhaus der Stars geguckt. Ich werde jetzt harte Sommerhaus der Stars
Vibes Alter, ich bin nicht 30 Jahre lang zur Therapie gegangen, um mir den Scheiß jetzt hier kaputt machen zu lassen. Ich gehe. Da wollen wir dazu nochmal, ihr müsst heute Ultra werden, denn ich habe, bevor das Sommerhaus überhaupt gelaufen ist, Stefan eine Vorhersage gemacht, eine Saridamus-Vorhersage, die so nahezu 1:1 eingetroffen ist, aber das können wir wirklich erst im Ultra-Bereich besprechen. Ja. Wow, aber okay, Olaf, fuck. Pass auf, was ist jetzt der beste Weg? Meine Idee damals bei dem anderen Typen, der uns verklagt hat, war ja, nein, wir wehren uns, wir sagen es erst recht, ich nehme an, das machen wir nicht mehr?
Nee, das ist ja auch keine Verklagung, sondern der hat ja nur eine Gegendarstellung gefordert.
Ich werde so aufgeregt, wenn ich Anwälte höre. Ich denke sofort zu Pina.
Der hat eine Gegendarstellung gefordert und die haben wir jetzt vorgelesen. Das heißt, wir haben getan, was wir mussten. Jetzt sind wir fein raus.
Ach so, wir sind raus. Ich will bei der Gelegenheit nochmal sagen, Olaf, ich bin voll deiner Meinung. Für mich fühlt es sich nicht nach einer Brockung an. Und wenn wir alle mal drüber nachdenken, ist ein Brocken klingt auch sehr Osni, wenn das nicht aus der Richtung kommt. So ein Wort sagen wir Berliner gar nicht. Also Beweisführung habe ich jetzt noch nicht. Wird sicher Anna aus dem Archiv für uns bereitstellen für die nächste Folge, was genau gesagt wurde und wer genau was gesagt hat. Sorry, Olaf, unser Fehler.
Ja.
Also Stefans Fehler, wie dumm von mir. Oh, ich kann mit der Anwaltspost nicht so gut umgehen,
dass
wir
das schon
so regelmäßig Probleme kriegen.
Du wirkst auch so. Du fächelst dir so Luft zu.
Ja, könnten die Leute sehen, wenn sie Ultra wären, weil das man dann als Video sehen kann, auch die Vera nachher übrigens. Mir ist das ein bisschen zu aufregend. Ich möchte ja Sachen grundsätzlich richtig machen und gleichzeitig habe ich ja so ein Bedürfnis nach der Wahrheit und nach echt und Fairness. Mein Mann, der ja aus einer Anwaltsfamilie kommt, wie du vielleicht weißt, der hat gesagt, oh, jetzt kriegt das ein klassischer Spruch unter Anwälten ist, dass, damn it. Irgend sowas im Sinne von Recht bedeutet nicht, Recht haben bedeutet nicht Recht kriegen. Oder
ja, ja,
sowas.
Genau, ja, das gibt's.
Und das sagt er dauernd, wenn ich irgendwo mit Wutfäustchen rumstehe und sage, das ist aber nicht fair, das darf man so nicht machen. Und bei Justin Baldoni und Blake Lively zum Beispiel. Also insofern, mir macht's alles ein bisschen Angst. Ich wünschte, du könntest die ganzen rechtlichen Sachen für uns übernehmen.
Mach ich ja. Ist ja hiermit, hab ich abgehakt.
Müssen wir Olaf noch? Das nur ganz leise, aber ich meine, der ist unser Freund, dachte ich. Und jetzt gibt es eine Gegendarstellung, hätte er uns das nicht privat sagen können? Und dann, jetzt hat er so einen Shitstorm losgetreten wieder, weißt du? So einen Shitstorm
Alter,
hat er losgetreten.
Ja.
Todesdrohung und alles, finde ich nicht geil. Mögen wir ihn trotzdem? Denn schließlich habe ich keinen Krebs.
Okay, ja.
Cool. Hi, Olaf.
Du bist auch noch ein bisschen müde. Ich bin total müde. Ich habe wahnsinnig viel Arbeit und bin komplett übermüdet. Und
was arbeitest du denn?
Ich schreibe Sachen so für übermedien.de zum Beispiel.
Mhm. Ach ja, das machst du immer noch, ne?
Das mache ich immer noch. Ich bastel andere Sachen, die geheim sind. Ich gucke diesen ganzen Scheiß fürs kleine Fernsehballett.
Bitte?
Wir hatten ja wirklich wenig Zeit zwischen der letzten Folge und dieser. Ja. Und es hat sich alles ein
deswegen
bisschen
haben wir auch nur eine Sendung, aber ja, die könnten wir wiederum ganz schön lange besprechen. Und vielleicht müssen wir früher oder später auch ein bisschen downsizen, Stefan. Ich habe das Gefühl, mit dem Ultrabereich zusammen sind wir schon wieder trotzdem, weil wir einfach nicht aufhören können zu geben und zu geben und zu geben. Ich habe das Gefühl, dass wir nie auf so sexy anderthalb Stunden kommen. Kann das sein? Vielleicht müssen wir wirklich ein bisschen kürzer machen.
Nee, die anderthalb Stunden sind insgesamt schon nicht ganz unrealistisch. Aber es ist auch viel. Anderthalb Stunden sind auch viel.
Jetzt ja, finde ich auch.
Vielleicht
gucken wir für die Zukunft, dass wir, es geht ja auch immer noch ein bisschen darum, wollen wir nächstes Jahr weitermachen. Ich sag mal so, wenn die Pinke auf der einen Seite nicht stimmt, dann können wir ja ein ganz bisschen mit dem Inhalt runtergehen und dafür mehr nackt moderieren. Ich habe immer die besten Ideen.
Ich würd dir dafür kein Geld geben. Also für das alles nicht. Nicht nur für das Nackte nicht, ja, sondern auch für diese, dann gehen wir halt mit dem Inhalt runter. Wir sind dann
nein,
so, wir
nein,
werden
nein.
dann.
Leute mögen mich dafür,
wir werden
auch,
dann
für meine Ehrlichkeit.
Aber nicht von mir. Also nicht ich, wollte ich sagen.
It's called Effizienz, Stefan. Nur so hoch springen, wie man bezahlt
wir
wird.
Wir werden dann von der Verbraucherzentrale angeprangert. Wir werden feststellen, dass in der Chipstüte irgendwie plötzlich nur noch, also hier die Schokoladen, die Milka-Schokoladen haben nur noch 90 Gramm.
Ja, und das Magnum ist nur noch so groß wie ein kleiner Finger. Du hast recht, irgendwann meldet. Aber was ist, wenn man es vorher anmoderiert? Das ist ja das Ärgernis an diesen ganzen Verbraucherleuten, dass die so einfach mehr Luft reinblasen und sagen, wieso, das Magnum ist doch noch so groß wie eine Zigarettenschachtel. Aber sie haben nicht von vornherein gesagt, ey Leute, wir sagen euch, wie es ist. Die Kohle stimmt für uns nicht, Kostenaufwand, das Magnum wird jetzt kleiner. Vielleicht wäre das fairer gewesen. Und die Leute hätten gedacht, ach, jetzt kaufe ich noch mal mehr Magnums, damit es denen bald wieder so gut geht, dass die Magnum größer sind. So wäre mein emotional-werbestrategischer Herangang.
Ja, verstehe.
Ich bespreche nächste Woche nur noch eine Sendung. Ist mir egal, was du machst. Boom.
Und ich esse 2 Magnum-Eis in der Zeit.
Ja, auch cool. Okay, Deal. Wir haben richtig Ahnung vom Leben.
Weißt du, warum auf diesen Katjes-Tüten zum Teilen oben drauf steht? Oder Haribo, nicht Katjes, Haribo.
Ja, weil man das mit Menschen teilen soll. Du kennst schon das Prinzip, teilen macht Spaß und so, was die anderen Leute sagen.
Was soll das?
Ja. Naja, ich meine, der Fairness halber, Christoph teilt mit mir. Ich finde, da oben sollte stehen, teilen, aber nicht mit jedem. Oder teilen, aber nicht nur, weil man muss. Oder
und wenn das da nicht stünde, wird er das nicht machen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Das trifft dich jetzt ein bisschen unvorbereitet.
Nicht. Ehrlich gesagt habe ich auch noch nie davon gehört, dass das da oben steht, weil ich eine von denen bin, die halt sofort wie so eine hungrige Löwin einfach alles aufreißen und überall fliegen Haribos durch die Gegend. Also wer liest sich denn Sachen durch, die auf Süßigkeiten stehen? Come on.
Ja, okay. Ja. Sollen wir mal in den, also wir haben eine relativ intensive Katharina auf dem
Anruf beantwortet. Nein, stopp, ich muss etwas machen, was ich vergessen habe, was eine richtig krasse Sache ist. Du wirst es lieben, dass ich das mache hier. Und zwar, weißt du, was gestern Abend gegen 22 Uhr passiert ist? Achtung, ich verschwinde kurz.
Das war ein krasser Videoeffekt übrigens, so ein Zoom-Effekt. Das war ein bisschen wie dieser Vertigo-Effekt von Hitchcock, wenn der Hintergrund hinter dir weggeschoben wird. Oh, da ist das Buch.
Das Buch ist da.
Wieso
um 22 Uhr? Und das ist so aufregend.
Wieso 22 Uhr?
Erkläre ich dir gleich. Also mein Buch Mama und Sam, jetzt sehen natürlich nur die Ultras, sehen, wie schön das ist, weil ich das in die Kamera halte, mit krassen Neon drin und so. Das aufregend, 22 Uhr deswegen, weil ich gestern die letzte Gassi-Runde mit meinem Hund gemacht habe, in meinem Garten, der ja ein bisschen größer ist. Und wir haben ja so ein Pakethäuschen, ne, wo alle Amazon-Dudes und so Pakete reinstellen dürfen. Und inzwischen wissen die auch, wie man die Tür aufmacht, ohne dass sie klingeln müssen. Das gefällt mir. Und gestern Abend habe ich in das Pakethaus reingeguckt und sah halt so einen Karton und dachte, was habe ich denn schon wieder bestellt? Und konnte den ganzen Rest und war zu faul, den mitzunehmen. Bin dann irgendwie wieder reingegangen und die ganze Zeit dachte ich, ey, das sieht aber weder aus wie, keine Ahnung, H&M noch das und das, sondern das sieht aus wie so ein klassischer Bücherkarton, weißt du? So ein Karton, der auch einen richtigen Deckel hat und noch so schwarze Dinger aus Plastik drumherum. Und dann habe ich zu Christoph gesagt, Christoph, weißt du was, ich fürchte, es kann sein, dass die Bücher da sind, aber niemand hat gesagt, dass sie kommen. Es kann also auch sein, dass es nicht stimmt und ich spinne. Und ich bin zu faul, um mal rauszugehen und ich kann jetzt aber nicht schlafen. Kannst du die holen? Und dann ist Christoph raufgegangen und dann waren es tatsächlich super überraschend, die Bücher. Und das war echt krasser, als ich dachte. Ich habe eins neben mich gelegt, weil ich dachte, ich weiß auch, also in der Nacht, weil ich dachte, schad ja nix, dass die Tür mal schläft und so.
Hast schon angefangen zu lesen?
Ist eine gute Story. Zieht dich direkt rein, ist super krass, zieht dich direkt rein. Aber ich habe richtig so, warte, ich muss kurz überlegen, ob mir das zu intim ist. Super typischen Sarah-Quatschi-Kram gemacht. Und zwar lag die Kiste vor mir und ich habe mich nicht getraut, ein Buch anzufassen, weil ich das Gefühl habe, das Erste, was ich nehme, ist, ich weiß nicht, das Wichtigste. Normalerweise ist das Erste, was ich nehme, das, was ich behalte und wo dann das Leseexemplar oft draus wird. Und diesmal wollte ich aber, dass es für andere Leute ist, obviously. Ich wollte, dass das erste Buch für die Mama ist. Und dann musste ich super lange überlegen, nehme ich das linke und das rechte. Und dann habe ich Mamas Buch gesaved und dann noch für jemanden anders, der wichtig ist. Und dann noch Christophs und erst das vierte war meins. Ja, ist irgendwie krass, auch weil es so, ich weiß auch nicht, jetzt erzähle ich gerade nur Quatsch, ne, weil ich ein bisschen, also gar nicht emotional, sondern ja,
guten Quatsch, eigentlich guten Quatsch.
Ja. Jetzt aber ist es da, Alter, das ist so krass. Ja. Und ich habe schon wieder gelesen und dachte, nein, hier, warum habe ich das nicht so gemacht? Aber ich muss mal aufhören damit. Weil ich muss das jetzt tatsächlich nochmal lesen, weil ich jetzt überlegen muss, was ich für die Lesung vorlesen will. Und da ist gar nicht mehr so viel Zeit, weil irgendwann zur Buchmesse, glaube ich, oder so in Frankfurt eine ist. Und jetzt bin ich so ein bisschen... So, das wollte ich noch erzählen. Das ist, seit gestern ist das da und ich bin ganz aufgeregt.
Herzlichen Glückwunsch.
Und ihr habt es exklusiv. Dankeschön. Ich schicke dir auch eins natürlich, falls wir uns mal in echt sehen, in einem Montag. So, Anrufbeantworter wolltest du sagen. Nee,
jetzt erzähl doch nochmal, wenn wir bei dem Buch sind, du hattest auch noch krasse Interviews mit dem SZ-Magazin. Mhm.
Ja, ich hatte mit dem SZ-Magazin und heute hätte ich mit der Taz gehabt, aber die Taz ist krank geworden und ehrlich gesagt ist es mir ganz recht, weil es hier, weil ich packen muss für den Urlaub und pipapo.
Ist das?
Ja, ich meine, ist geil. Die sind alle, also die, pass auf, folgendes. Das Interview geben ist ziemlich cool, weil die wirklich nur coole, also die super coole Pressefrau Paula vom Verlag schickt einfach nur geile Frauen zu mir. Entweder hat sich das einfach geändert und man schickt nicht mehr die alten weißen Männer, sondern thematisch passende Geschlechter oder was weiß ich. Die sind alle schlau, die sind cool und fürs SZ-Magazin war es Lara Fritsche, die inzwischen die stellvertretende Super-Überleiterin vom SZ-Magazin ist. Aber ich kenne die ja nur als Redakteurin von der Neon und deswegen war ich so, oh, die kleine Lara, aber die ist schon erwachsen, stellt sich raus mit Kind und allem. Das war ganz toll, es war ein tolles Gespräch, aber das Autorisieren der Interviews ist irgendwie schwierig für mich, weil viele Leute gerne über das Buch sofort so reden wollen, als wäre das eine Autobio oder eine Biografie über meine Mutter. Die meisten Leute fangen an mit, so, ihre Kindheit war also beschissen oder was war denn ihre Mutter für eine Frau? Und dann denke ich immer, warte mal, was? Ich glaube, mein Fehler, sobald man irgendjemand sagt, ja, das basiert auf was mir passiert ist, denken die Leute dann, let's do it. Aber ich bin ganz bisschen, ehrlich gesagt, enttäuscht davon, weil ich so dachte, warum sieht denn keiner, dass es trotzdem einen Unterschied gibt zwischen einem Roman und einem Ich erzähl, wie es ist. Ich glaube, das ist, weil Zeitschriften das auch machen müssen, habe ich mir überlegt. Denn viele Gespräche sind, also die Hälfte der Gespräche sind im wirklichen Gespräch, haben gar nicht so angefangen, sondern kam irgendwann dahin. Und im fertigen Interview steigt es halt richtig ein mit, so, ihre Mutter ist also tot, na? Also das klingt so gemein, denn die waren trotzdem süß. Das aber stresst mich ein bisschen, weil so bin ich nicht. Ich möchte gern, dass das als Roman gesehen wird, denn du kennst mich ja, ich erzähle sowieso alle 2 Minuten was viel zu Intimes. Ich habe irgendwie das komische Bedürfnis nach, bitte lasst mich, macht man nicht so viel Druck, dann erzähle ich euch mehr von dem, was ich persönlich von Gefühlen da drin habe. Mhm. Aber wenn jemand direkt einsteigt mit, okay, ihre Kindheit war beschissen, dann denke ich so, warte mal. Und das ist irgendwie, ich merke gerade, dass mich das ein bisschen stresst. Jetzt liegt noch ein Interview von der Galore rum. Das muss ich nach diesem Podcast autorisieren.
Bist du gerade gegen die Ukulele gestoßen?
Ja, Entschuldigung, ich bin gegen alles gestoßen, weil ich ein bisschen zu viel Energy gerade habe.
Ich hab mal eine intime Frage, aber eine anders intime Frage. Wie ist das für dich? Du bist ja auch jetzt nicht so eine Autorin im Sinne davon, dass wenn du dieses Buch jetzt geschrieben hast und dann gehst du damit auf Tournee und dann bist du damit fertig und dann setzt du dich hin und schreibst das nächste Buch oder denkst das über das nächste Buch nach.
Doch.
Nein. Nein. Sondern das passiert ja irgendwie. Und dazwischen vergehen ja irgendwie auch Jahre, wo du andere Dinge machst und wo du dich fragst, was du eigentlich machst und was du machen willst und wo ich auch annehme, wo du dich vielleicht auch mal fragst, so, was bist du, was kannst du, was für einen Wert hast du? Und was ich mich jetzt gefragt habe, wie toll ist das, wenn du jetzt feststellst, du schreibst so ein Buch, was irgendwie auch nicht nur ein Roman ist, sondern auch so ein Thema ja hat mit diesen Love Scammers und so. Und tatsächlich merkst du, an ganz vielen Stellen im Land ist sofort, Sarah Kuttner hat das und das geschrieben, das finden wir interessant, mit der wollen wir reden, das wollen wir groß machen. Also zu sehen, dass du auch so nach Jahren, wo du ja jetzt nicht so eine Präsenz hast, so eine Medienpräsenz, dass es Leute gibt, die da denken, Sarah Kuttner hat ein neues Buch geschrieben. Also macht das mit dir was?
Ja, und zwar das alte Imposter-Symptom, ich glaube denen kein Wort. Ohne Scheiß, ich glaube niemandem ein Wort. Das ist furchtbar. Und wenn, also aber im auch Sinne dir selber von gute nicht? Worte.
Ach so, ja, aber ich meine auch gar nicht nur die
ich
guten Worte.
Ich glaube mir selber immer ein bisschen. Und dann passiert irgendetwas, was dafür sorgt, dass ich denke, ah, naja, siehst du, da hast du jetzt kurz gedacht, dass du geiler bist, als du bist. Und mir haben super viele Leute beim Schreiben schon immer gesagt, Alter, krass, also ist ja auch trotzdem subjektiv, aber Alter, krass, und das ist dein bestes Buch. Und ich denke dann halt nicht, vielleicht ist es mein bestes Buch, sondern ich denke, na gut, die sind beim Verlag, das ist irgendwie auch deren Job. Und ach gut, jetzt war die Tante von der SZ auch super stark berührt und musste sogar Pausen machen beim Lesen. Ich gehe sofort davon aus, dass die einfach nur nicht, dass sie alle keine Ahnung haben. Das ist ein bisschen traurig.
Okay, aber ich meine auch gar nicht nur auf so einer Ebene von Lob, sondern also ich projiziere ein bisschen jetzt vielleicht in dich hinein, was eher so meine Gefühle wären. Aber man könnte ja auch denken, so, ja. Bin ich jetzt irgendwie verschwunden? Kennen mich noch Leute? Bin ich irgendwie unsichtbar? Und plötzlich merkst du, du wirfst dann wieder was da rein aus so einer, bist jetzt nicht in der Versenkung verschwunden, du hast ja unter anderem diesen Podcast. Aber natürlich ist das eine viel, viel kleinere Art von Prominenz, auch von dir ja ganz bewusst so gewählt, als wenn du dreimal die Woche irgendwie eine Late-Night-Show im Fernsehen moderierst. Und dann aber festzustellen, okay, wenn du was machst, was Neues, was irgendwie auch dir wichtig ist, dann sind Leute da und sagen, gib her. Und nicht, wer war Sarah Kuttner nochmal?
Ja.
Wie gesagt, also, es ist womöglich sehr viel von mir projiziert.
Nee, also das Ding ist ja zum einen, dass mir diese, wie deep wir auf einmal sind, ne? Wie wenig, dass wir geil noch nie privat darüber gesprochen haben. Wie du ja tatsächlich weißt, ist mir ja die Prominenz an meinem Beruf eher lästig. Ja. Natürlich ist das auch cool. Ich bin jetzt nicht super kokett, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mich klar dagegen entscheiden. Ich würde gerne nur den Job machen und das Geld kriegen, aber nicht jemanden sein. Deswegen kommt mir das eigentlich ganz entgegen, weil ich ja auch so ängstlich bin und so, dass ich so ein bisschen meine Ruhe habe. Und das natürlich ehrt oder rührt, vielleicht beides, mich ein bisschen, dass ich hier nur mit dir sein kann und kleinere Sachen machen kann und dann legt jemand irgendwo, ein Buch hin und alle kommen, aber auch da traue ich dann irgendwie, glaube ich, immer dem Braten nicht. Ich denke, ja gut, aber es ist auch der S. Fischer Verlag. Die haben natürlich richtig geile PR-Agenturen und natürlich ziehen die großen Zeitungen ran. Ist ja deren Job. Ich denke dann nicht, ja, ich bin so cool, dass auf einmal super viele große Zeitungen kommen. Ich kann das nicht beschreiben. Oh, Entschuldigung, wieder gegen das Mikro gestoßen. Ich bin weder erleichtert noch also ich freue mich, weil ich dann halt denke, ja, aber dann habe ich ja irgendeinen Impact schon mal gehabt, weil Leute dann wissen nicht, wer ist denn die? Ach, jetzt schreibt sie auch ein Buch. Ich meine, ich glaube, das ist mein 7. oder 8. Fünfte Roman. Nee, ich vergesse das ja auch immer. Ich denke dann immer so, ich habe jetzt mal ein Buch geschrieben und dann muss ich mich daran erinnern, nee, du hast einfach schon richtig viele Bücher geschrieben über richtig geile Themen. Weißt du, was das Aufregendste ist an dem Buch? Ich habe ganz zum Ende geblättert, weil da so eine Art, was man machen kann, wenn man damit Probleme hat, Leitfaden drin steht. Aber das allererste Mal ist, glaube ich, als allerletzte Seite eine Buchempfehlung zu mir. Und zwar Mängelexemplar und Kurt. Und zwar das erste und das letzte Buch. Und zwar die diebsten Bücher. Das erste Depressionen, das letzte Totes Kind. Und das fand ich so schlau, weil ich dann so dachte, ja klar, ich habe so gelesen, dachte, was, da ist jemand, der über Depressionen schreibt. Ach, das bin ich. Und da, weißt du, ich vergesse super häufig meinen Wert, um mal super intim zu sein. Ich weiß den innen drin und ich halte mich für richtig cool und für einen wirklich guten Menschen. Aber nach außen vergesse ich es einfach. Leute müssen literally Sachen mir wiederholen. Ich muss manchmal meine Lektorin anrufen und sagen, ich weiß, wir hatten dieses Gespräch vor 3 Wochen schon mal. Kannst du mir bitte noch mal kurz sagen, warum das Buch gut ist und ich das richtig gemacht habe oder irgendwie sowas? Und dann bin ich jedes Mal überrascht, wenn sie antwortet und denke, ach das, ach so? Ist das die Antwort? Eine sehr lange Variante von der Antwort auf deine Frage?
Ich würde dir das hinterher eh nochmal zur Autorisierung schicken, was wir jetzt besprochen haben.
Ja, und du würdest es vermutlich so kürzen, dass da einfach steht, ich habe es schon immer drauf gehabt.
Genau, meine Mutter ist doof, meine Kindheit war super, das steht genauso in meinem Buch. So, das habe ich richtig zusammengefasst jetzt, ne?
Hast du genau richtig zusammengefasst, gefällt mir auch. Das wobei es echt ein bisschen krass ist, wie das jetzt alles kommt, ne? Überall Love Scammer, du hattest mir neulich ja auch so ein Reel geschickt oder TikTok oder irgendwas von so Dudes, die ganz aus Versehen eine Frau gefilmt haben, die ihnen erklären wollte, dass sie die Freundin von Chris Martin ist und so. Und das ist überall. Ich meine, ich habe neulich eine SMS bekommen von meinem Kind, augenscheinlich. Hallo Mama, Papa, meine Telefonnummer ist neu. Es gibt Fake-Fernsehballett-Seiten, wo Leute mich anschreiben, sag mal, hast du mir gerade eine Nachricht geschickt und mich zum Chat eingeladen? Und ich so, was? Nein, nein, nein. Ich habe das, also entweder bin ich nur empfindlich gerade für das Thema oder es ballert gerade krass durch.
Ich glaube beides. Also es ist schon gerade am Ballern und natürlich hast du jetzt nochmal eine besondere Antenne dafür.
Ja, aber so eine Scheiße, ne? Weil mein Hauptproblem mit meinem Buch ist, dass ich das Gefühl habe, dass es original nichts ändern kann. Denn wer da tief drinne ist, ist auf einer anderen Ebene des Gehirns drinne, als dieses Buch berühren wird.
Das ist aber ja auch da, das Thema, also es ist ja auch die, das Erleben gewesen.
Ja.
Also, ich will jetzt nicht dein Buch spoilern, ich kenne ja dein Buch gar nicht. Aber ich kenne ein bisschen die Geschichte mit deiner Mutter und also diese Hilflosigkeit ist ja ein ganz elementarer Teil, glaube ich, also für Außenstehende dann.
Ja, das ist auch, das wird auch cool sein zu lesen, aber mein Wunsch wäre schon ein bisschen gewesen, wenn ich den Tausch mache, dass ich etwas so Privates wie die Geschichte meiner Mutter aufschreibe und mich damit natürlich nicht zu 100% wohlfühle, weil man ja immer so ein bisschen denkt, verrate ich die oder nicht? Ich bin inzwischen mir ziemlich sicher, dass nicht. Aber ich hätte gern, dass das irgendjemand etwas bringt. Denn das Intime daran ist ja eben auch der Fakt, dass man es veröffentlicht, was sonst Leute nie machen. Genau aus Gründen von Scham und darf man das und so. Es wäre schon schön, wenn irgendwas Gutes dabei rumkommt.
Aber also ich will das jetzt nicht eins zu eins vergleichen, weil ich glaube, es ist nochmal ein bisschen anders. Aber welcome to my world. Also als Journalist denkst du halt auch so, jetzt schreibst du das mal auf und stellst das mal hier richtig und so ist das gar nicht und was. Also man muss sich sehr schnell von dem Gedanken verabschieden, dass das was bewirkt und dass dann am Ende Leute, ach, das ist ganz anders. Ah, stimmt. Ja, also mit etwas Glück 2,5 Leute, aber die...
Naja, aber 2,5 Leute sind durchschnittlich 40.000 Euro, die gespart hätten, weil jedes Opfer etwa 20.000 Euro. Nee, ja. Also generell, ja, in dem Fall wären es immer 2 Leute, deren Leben danach nicht komplett am Fick ist und die sich suizidieren wollen. Denn das ist einfach das sinnvolle, für viele Menschen sinnvolle Ergebnis von Love Scam, weil man so viel verliert. Nicht nur die Kohle, die Liebe zu diesen Menschen, den man angeblich geliebt hat, Familie ist weg, Selbstvertrauen ist weg, ohne Scheiß. Nach so einem Scam bleibt nicht mehr viel übrig, um noch da sein zu wollen. Insofern, diese 2 Leute nehme ich. Die 2,5 Leute nehme ich.
Und den anderen muss man halt auch andere Auswege sagen. Als
ja, oder denen. Vielleicht hilft auch nur die Beschäftigung damit. Ich meine, ich alleine habe ein paar Fehler gemacht im Umgang damit, wenn jetzt jemand daraus lernt, okay, das bringt gar nichts, sondern so ist besser, ist auch schon cool. Oh. Jetzt müssen wir aufhören, jetzt fühle ich mich, als wäre es so eine Werbeveranstaltung, aber mit einem richtig guten Interviewer, Stefan. Das war ein richtig guter Frage, die du gestellt
hast. Ich bin ein bisschen lange reingekommen. Ich würde meine Frage halt auch kürzen.
Aber ich liebe sowas.
Das lernt man tatsächlich an der Journalistenschule. Also wenn du so für Zeitungen oder Zeitschriften ein Interview machst, dann mogelst du dich so da rein, bevor du irgendwie die heiklen Fragen stellst. Und Radiointerview, ich habe den Satz, werde ich auch nie vergessen, dass der Merksatz gleich rauf aufs Schlimme. Also da hast du
so haben die euch das gesagt? Ja, bei Radiointerviews sind die Hölle. 2x1,30, dazwischen Song und die Nachrichten. Da ist ja meine Frage schon abgeschnitten in 1,30 und du kannst es wenigstens. Ja, das könnte ich nie. Deswegen habe ich Kuttner plus 2 gemacht. 3 Stunden lang essen und trinken. Wer es schneidet, ist mir doch egal. Ja. Ja, lass uns sowas nicht mehr machen, Stefan, wo man sich kurz halten muss. Wo sind wir denn?
Nein. So
jetzt mein kommt Freund, hier Anrufbeantworter.
Genau, ganz schön intensiv, also nur so als so eine Art Triggerwarnung.
Hey, du, hör zu, ich weiß, du bist echt nett. Hier ist der Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett.
Liebe Sarah, lieber Stefan, hier ist eine Caroline Katharina aus Zürich. Ich möchte mich einmal ganz kurz an euch wenden. Die Sarah, habe ich das Gefühl, stolpert öfter mal darüber bei der Erklärung mit dem Podcast, diese Sache, dass ihr vorher nicht miteinander sprecht, sondern erst quasi im Podcast das allererste Mal darüber sprecht. Da wollte ich nur sagen, das könnt ihr voll weglassen. Ich höre alle möglichen Podcasts, auch Jochen und Anja natürlich, jetzt mit Sendepause Kinderzeige und auch sonstige Podcasts, die sich über Fernsehsendungen, Trashy, was auch immer unterhalten. Und es ist wie so total logisch und normal, dass man sich dann erst im Podcast darüber unterhält. Also ich glaube, das ist was, das könnt ihr einfach wissen. Das ist also ein kleiner Gerüttisch von mir. Und dann möchte ich noch ganz wichtig mich einmal an die ganze Community wenden und an die ganzen Ultras, weil ich irgendwie das Gefühl habe, vielleicht bin ich schon zu lange in der Schweiz, aber irgendwie stimmt doch die Grundidee nicht, dass ihr die ganze Zeit, also dass man davon ausgeht, dass man euch kostenlos hören soll und nur für all den Bonuskram zahlt. Ich finde, also jeder, der euren Podcast regelmäßig hört, den ganz normalen Teil, sollte einfach die scheiß 6 Euro im Monat, Entschuldigung, dass ich scheiß gesagt habe, die 6 Euro im Monat einfach bezahlen, weil, also das ist ja eure Arbeit. Und also 6 Euro im Monat sind ja irgendwie so viel wie, keine Ahnung, ein Klatschheft oder bei Leuten eine Zigarettenpackung oder was auch immer, was im Monat auf jeden Fall drin ist. Also auf jeden Fall soll das einfach alles zahlen, unabhängig von dem ganzen Extra-Kram.
Das meintest du mit intensiv, weil du wusstest, dass ich sofort wieder anfange, gleich zu heulen wegen sowas.
Ich fand beides intensiv. Also ich fand auch die erste Hälfte intensiv im Sinne von, das könnt ihr euch mal schön sparen, da seid ihr nämlich ja. gar nicht so was Besonderes. Also völlig berechtigte das, Kritik, aber ja. auch ein bisschen vorgetragen in so einem Ton von.
Ja, aber fand ich geil, weil das passt so gut zu dem Gespräch, was wir gerade hatten über Journalisten und so. Ich gehe nämlich davon aus, weil so funktioniert eben Fernsehen und kontrolliertes Fernsehen zumindest, dass man eben nicht einfach machen kann, was man will, sondern dass man vorher doch drüber redet, damit alles safe ist, dass man weiß, wer was und so. Deswegen habe ich immer das Gefühl, das ist doch besonders. Augenscheinlich nicht mehr, dann haben sich die Zeiten einfach geändert. Ich bin dankbar.
Sarah, wir sind gar nichts Besonderes.
Doch, auf der anderen Ebene. Das, was sie danach gesagt hat, da war doch irgendwas Gutes noch dabei über uns. Ne? Ist das süß, mit welcher Energie und nahezu Wut, aber ich meine... Du und ich reden so ja immer hinter Mikro. Ich bin immer der Wütende und denkst so, ey, wir machen seit 10 Jahre Jubiläum hatten wir, glaube ich, also privat. Wir machen seit 9 Jahren, machen wir kostenlosen Content für gar nicht so viel Geld, was wir dafür kriegen. Die Leute können doch jetzt mal anfangen zu zahlen und du bist immer so, ja, aber nein und mehr. Deswegen mochte ich die Wut sehr und ich habe fast ein bisschen Pipi gehabt, weil ich dachte, danke, dann muss ich das nicht sagen. Ja,
ich möchte mich trotzdem in aller Form davon distanzieren. Man darf uns trotzdem auch wirklich kostenlos hören, den kostenlosen Teil. Und das ist schon okay. Und trotzdem, wenn ihr das
aber wenn man das nicht macht, dann kann das einfach auch sein, dass wir im Januar nicht mehr da sind.
Ja, das sollen wir auch nicht immer sagen. Das ist auch Erpressung. Also macht, was ihr wollt.
Nein, it's a fact. Guck, bist du jetzt so schön, Stefan?
Bist du näher ans Mikro gekommen plötzlich? Du bist viel lauter als gerade. Oder ist es einfach, dass du jetzt innerlich aufgerüttelt bist? Okay.
Das sind die Emotionen, aber ich kann auch mich jetzt mal ein bisschen runterkochen. Also
ich möchte einmal kurz sagen, macht, was ihr wollt, aber wenn ihr Ultras wärt, dann freuen wir uns natürlich. Doch.
Also ja, macht, was ihr wollt, aber es wäre richtig cool, wenn was ihr wollt, ist, uns weiter zu hören und dafür müsstet ihr Ultras werden. Genau. Plus, ich meine, jedes Mal schminke ich mich und ich ziehe sogar andere Sachen an. Weißt du noch, wie ich früher immer mit Mundgeruch und in der gleichen Jogginghose kam? Jetzt, wo es auch Fernsehen ist für die Ultras, mache ich mich richtig niedlich. Ich habe die Gardine zugemacht, damit das Licht nicht zu krass ist. Ich gebe mir richtig Mühe für den Videoteil.
Hätten wir damals den Podcast auch Mundgeruch und Jogginghose nennen können?
Aber dann wäre es nur um mich gegangen.
Gut, komm, jetzt
Stefan, bei aller Liebe, ja, ich wollte gerade sagen. Wir sprechen über The Rehearsal und das hat, finde ich, eine ganz coole Geschichte, weil das habe ich letztes Mal, haben wir schon gesagt, ne, hat mir jemand als Hausaufgabe vorgeschlagen.
Ich glaube, der Jens war das.
Der Jens und ich war so, ja, okay, und hatte schon ganz am Anfang das Gefühl, warte mal, das ist irgendwie zu krass oder zu groß oder zu wichtig oder wertvoll oder was auch immer für eine Hausaufgabe. Deswegen haben wir es beide geguckt. The Rehearsal ist eine von HBO präsentierte, bezahlte, was weiß ich, und auf Wow ausgestrahlte, man könnte erstmal sagen Doku-Serie, und zwar von und mit Comedian Nathan Fielder. Und das ganze Konzept dieser Serie, deswegen heißt es auch The Rehearsal, ist für normale Menschen schwierige Lebenssituationen zu proben, bevor sie tatsächlich stattfinden. Und dafür baut Nathan Fielder, was auch das Spezialding daran ist, riesige Simulationen von echten Lebenssituationen. Wir haben die zweite Staffel geguckt und in der geht es als Überthema um die Kommunikation zwischen Unterpiloten, weil erwiesenermaßen die bei Abstürzen kurz davor immer sehr ungünstig waren. Und Nathan Fielder möchte wissen, ob man an der Kommunikation was ändern könnte. Und deswegen wird ein gesamter Flughafen aufgebaut.
Ganz kurz, ich glaube an der Stelle, man kann es noch ein bisschen konkreter machen. Die These ist, dass viele Unglücke deswegen passieren, weil der Co-Pilot sich nicht traut, dem Piloten zu sagen, was wir hier machen, ist falsch, und einzugreifen. Also das ist genau. die ganz konkrete Situation.
Genau, Unsicherheit, Kontrolle, sich was trauen und nicht. Das ist für diese, ich glaube in der ersten Staffel gab es so ein Flughafenüberthema nicht. Mhm. Aber sein Ziel ist tatsächlich irgendwie im Kongress auch damit was zu ändern, mit den Experimenten, die er macht, um dafür zu sorgen, dass am Ende Piloten besser kommunizieren, wie auch immer. Und dafür wird dann eben in dieser Staffel ein riesiger Flughafen und Kneipen und alles Mögliche aufgebaut und verschiedene Wohnsituationen. Alles wird mit Schauspielern besetzt, um diese Situation so gut wie möglich üben zu können. Die Schauspieler studieren vorher die echten Menschen, die sie darstellen, sehr genau, um das so echt wie möglich wirken zu lassen. Man kann aber, glaube ich, schon sagen, dass, weil ja auch jeder weiß, das sind Schauspieler und so, ist es jetzt gar nicht wirklich in dem Sinne eine Doku-Serie, sondern so eine Mischung aus Doku und Philosophie, weil es, glaube ich, auch grundsätzlich darum geht, kann man das Leben üben, geht das oder nicht, was braucht man fürs Leben und so weiter und so fort. Die Menschen, die mitspielen, sind echt, also mitspielen im Sinne von Probleme. In der Staffel, die wir jetzt gesehen haben, gibt es ein Piloten, der super schüchtern ist und sich ein Date nicht traut. Und dann begleitet man den so ein bisschen und übt mit dem, wie man ein Date sein könnte, was helfen würde beim Sprechen, um dann später auch in der Kabine zu helfen. Das sind die echten Personen, der Rest sind Schauspieler. Und mittendrin steht Nathan Fielder, der so ein bisschen alles ist. Regisseur von dem Experiment, gleichzeitig Teil des Experiments, weil er sieht, ah, ich kann das und das auch nicht, oder beobachtet sich selbst. Und am Ende auch ein bisschen Comedian, weil es unterhaltsam sein darf und soll. Stimmt's? Mhm. Das haben wir geguckt. Es ist kompliziert, aber...
Es ist kompliziert, es ist verwirrend, es will auch verwirrend sein. Also man, wie finde ich das? Ich fand das am Anfang erstmal sehr faszinierend, weil es ist wirklich sehr spannend, wie er damit reinkommt mit diesem Thema, mit diesem Flugzeugabsturzthema und sofort auch das sehr thematisiert, dass er eigentlich den Auftrag hat, eine Comedy-Serie zu machen für HBO, aber gleichzeitig jetzt versuchen muss, so einen Luftfahrtexperten davon zu überzeugen, da mitzuarbeiten und deswegen möglichst seriös rüberkommen muss. Das kriegt dann irgendwann so viele Ebenen, also manche Dinge, also es schillert zum Beispiel zwischen, was ist einfach ein wirklich interessantes Experiment, um rauszufinden, wie verhalten sich Menschen, und was ist ein komplett absurder, übertriebener, durch nichts außer durch Comedy zu rechtfertigender Aufwand, mit dem man irgendwas unglaublich Beklopptes macht. Und es... Also man ist sich nie so richtig sicher, wie viele doppelte Böden das hat, was man da sieht. Was ist davon
so
echt?
So viele Ebenen.
Was ist davon echter, als man denkt? Was ist gefakter, als man denkt? Ich fand es am Anfang faszinierend und bin in der Folge 3 nicht nur aus Zeitgründen ausgestiegen, sondern ich hatte dann das Gefühl, jetzt wird es mir irgendwie zu viel, zu bekloppt. Und ehrlich gesagt, der Typ spielt sich selbst schon auch als einen anstrengenden Typen. Also der will auch anstrengend sein.
Eine weitere Ebene.
Ja, aber den fand ich dann wirklich auch zu anstrengend. Es hat mich dann wirklich irgendwann genervt. Auf eine Art, wie er es wahrscheinlich nicht beabsichtigt hat. Deswegen bin ich so ein bisschen, also, aber es ist total spannend. Aber ich glaube, auch wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich es jetzt nicht weitergeguckt, weil es mich dann doch zu sehr genervt und angestrengt hat.
Irre, mir geht's genau andersrum. Ich habe die ersten zwei Folgen als auch faszinierend empfunden, aber als sehr anstrengend, weil normalerweise, ich lese mir ja extra nicht durch, was wir gucken. Ich will das so total blind sehen und auch nicht wissen, was das ist. Und in dem Fall war es eins der ganz wenigen Male nach Gräumann, Stichwort auf einmal ist die Pirat, gerade als ich dachte, jetzt habe ich es kapiert, habe ich gedacht, ich glaube, ich kann das nicht weitergucken, ohne mich nicht vorher zu informieren, weil ich hier nicht durchsehe. Das hat mich sehr genervt, weil ich, genau wie du, nicht wusste, was ist denn hier echt, wer ist echt, was, hä? Und dieses gesamte, in der ersten und zweiten Folge wird sehr viel darüber gesprochen, über den Comedy-Anteil, ohne dass er da ist,
ja,
so richtig.
Ja. Ja, ja.
Und das ist verwirrend, weil man so denkt, wie, aber was ist es, wird es denn jetzt noch lustig? Oder erklärst du nur, warum, dass du gerne möchtest, aber nicht kannst? Und genau das fängt dann in Folge 3 und 4 an. Und ich finde Folge 3 und 4 richtig cool und habe heute sogar noch Folge 5 geguckt und möchte das weitergucken, weil ich dann halbwegs kapiert habe, was es ist. Ich habe dann danach auch gegoogelt, was es soll. Und dann dachte ich, fair enough, das passiert mir selten. Aber ich finde es nämlich auch, wie du, zu viele Ebenen. Und auch er, ihm, Nathan, kann man nicht so richtig glauben, weil man eben nicht weiß, ist er gerade er oder spielt er gerade sich in der Situation oder spielt er sogar nur ein Schauspieler, der sich spielt in der so. Das macht mich ja irre, sowas, ne? Und dann habe ich einfach beschlossen, das als eine richtig geile, verrückte, tolle, alberne, übertriebene, geil anzuguckende Psycho-Experiment-Sache zu sehen als Kunst, weißt du? Das, was es, glaube ich, auch ein bisschen sein will. Performance-Art steht immer irgendwo. Satire würde ich gar nicht so sehen. Ich finde es berührend, weil egal, ob Nathan sich selber spielt oder nicht, der ein ganz tolles Händchen für Fragen und Blicke hat, weil es auch immer darum geht, ja, vielleicht ist es auch gespielt, aber lass es mich noch
zu Ende führen. Das meine ich gar nicht. In dem Sinne wollte ich gar nicht widersprechen. Red einfach mal weiter.
Okay. Ja. Und dass trotzdem auch ganz schön tolle, echte Protagonisten sind. Also dieser Pilot, ich glaube, er ist erst in der vierten Folge oder Co-Pilot, der so super schüchtern ist und dann mit den, also der hat so ein Händchen für, was das Problem von einem Mensch sein kann. Später informiert er sich auch über Autismus und wie das damit zusammenhängt. Das ist auch super interessant und macht so viel Klick in meinem Kopf. Ich finde es richtig geil. Es ist alles, was ich will eigentlich, wenn ich mich darauf einige, dass es nicht repräsentativ ist. Im Sinne von, ah, so ist es wirklich. I appreciate die Ideen für Experimente. Ich verstehe auch, warum die gut sind, Teile von denen. Und ich verstehe auch, warum manche, glaube ich, Quatsch sein sollen oder nicht so wichtig sein sollen, wie in der dritten Folge, sind eine Menge Yorkshire Terrier. Nur um es ganz kurz zu machen. Super sweet. Vielleicht ist es auch nur ein Comic Relief. Da haben sie mich ein bisschen verloren, psychologisch. Aber das Prinzip, in die Psyche von Menschen zu gucken, festzustellen, dass eigentlich nur jeder Angst hat oder unsicher ist, das mit Flugsicherheit und dann werden einfach noch riesige Menschen und Kulissen gebaut, ist, ich finde es richtig geil gerade.
Also es gibt ein spannendes Experiment, das ist in Folge 2, der war selber wohl tatsächlich mal, ich habe das jetzt geglaubt jedenfalls, so hinter den Kulissen von Kanada sucht den Superstar, Canadian Idol.
Ach ja, das war toll. Ja.
Und baut dann ein riesiges Set auch da wieder auf und sie spielen das so nach, wie die Leute vorsingen und zwar das, was noch nicht im Fernsehen gezeigt wird, sondern wo die gecastet werden vor dem Fernsehcasting, was tatsächlich auch irgendwie
stattfindet. Also so Deutschland sucht den Superstar mäßig für Leute, die nicht Canada's Got Talent, ja.
Und will rausfinden, wie es Leute schaffen, also er castet dann, achso, diese Piloten natürlich, diese Co-Piloten sind dann auch in der Rolle derjenigen, die diesen Kandidaten, die singen dann vor und die müssen dann einzeln in so einer Kabine, müssen die dann sagen, war leider nicht gut genug. Und er will rausfinden, wie schafft man es denn Leuten abzusagen. Also mit diesem Oberbegriff, dass im Grunde der Co-Pilot das im Cockpit auch dem Piloten sagen müsste. Scheiße.
Nein zu sagen, auch wenn es weh tut.
Genau, und das ist irgendwie ganz faszinierend. Ich nehme auch mal an, dass das echt ist, mit einem komplett absurden Aufwand, den er da betrieben hat. Und dann guckt er sich das an. Die Kandidaten, die dann eine Absage bekommen haben, sollen hinterher bewerten, wie gut sie ihre Casting-Pilotin da irgendwie fanden. Und dann gibt's so eine Frau, die da super rausragt und dann probiert er das selber und setzt sich selber hin und versucht, so eine Absage zu machen. Und das geht natürlich irgendwie erwartbar total in die Hose, weil er gar nicht gut da dran ist. Und dann guckt er sich das immer wieder nochmal an. Was ist der Trick? Was muss ich machen, damit ich am Ende irgendwie beliebter bin? Und das, also der Teil hat mich irgendwie fasziniert. Den mochte ich gerne, weil der hat einen ganz schönen Moment, finde ich. Also auch da, keine Ahnung, ob es echt ist. Es gibt einen Kandidaten, dem er dann eine Absage gegeben hat und der ihn dann ganz schlecht bewertet hat. Und er rennt hinter dem noch hinterher, der muss auch nochmal zurückkommen bei dem. Was ist, warum hast du mich so schlecht bewertet? Woran lag das? Was macht diese andere Frau, die immer so gute Noten kriegt, was macht die besser? Und der Typ so, weiß ich nicht, ist es irgendwie ihre Aura oder sowas? Und dann fragt Nathan, und kann man das irgendwie ändern? Kann ich das lernen? Und so, also ich weiß nicht, ob man die natürlichen Energielevel so regulieren kann, die man selber hat. Und das trifft natürlich komplett auch den Punkt, dass Nathan, also zumindest in der Version, die er da spielt, wirklich so ein super niedrig Energie-Nathan ist. Von, was kann ich denn machen? Und ich muss dir leider absagen. Das hat so als ein Element von vielen, fand ich das sehr rund und zauberhaft. Und das hat mir gefallen.
Voll. Mir hat auch genau dieses Experiment, also ich bin mir in seiner Rolle nicht sicher, deswegen war ich da, glaube ich, immer noch ein bisschen genervt, weil ich nicht sicher bin, ob er nur den Typen gespielt hat, der versucht, empathisch zu sein, aber es nicht kann. Aber dann dachte ich auch, ey, das sind so viele Ebenen, ich kann darüber jetzt nicht mehr nachdenken. Let's say it is. Ich fand es eher auch noch interessanter, wie die Piloten absagen mussten und weil also wirklich so, deine Stimme ist nett, aber tschö und die sind alle weinend raus. Und die Sari, du kennst mich, ich hätte das so hart gerockt. Ich wüsste genau, wie mir jemand absagen muss, sodass er rausgeht und denkt, geil, ich glaube, ich bin gut. Und da dachte ich so, es war vollkommen nachvollziehbar, warum diese Frau so gute Bewertung gehabt hat. Weil die wirklich so aus dem Herzen, es war viel einfacher als Energielevel. Die hat wirklich vermittelt, wobei ist doch Energielevel, du bist gut, deine Stimme ist geil, es ist nur nicht das, was wir hier brauchen. Und Nathan hat es dann schon sehr fast abgelesen, einfach wiederholt, dass ich dachte, ja, aber das sieht ja im Blinder mit dem Krückstock, dass das nicht funktioniert. Genau. Aber die Idee, wie toll die Idee ist, anhand etwas ganz anderem und dann doch eher kleinen zu üben in einem Moment, in dem man sich nicht traut, doch zu sagen, sorry, das muss jetzt kurz sein, einer muss jetzt hier kurz Nein sagen, das ist so eine schöne Idee und davon gibt es ja viele. Manche sind Quatsch, manche nicht, I get it.
Genau, es ist auch weird, weil in genau dieser Mischung aus, man sieht was echt ist und deswegen auch teilweise so cringe. Also ich finde, es hat ganz viele so cringe-Momente. Aber es ist so, einerseits geht es darum, wie sind Menschen echt und andererseits weißt du nie so ganz genau, was ist jetzt daran echt. Also es spielt wirklich auch bewusst, ich glaube, es soll auch so verwirrend sein. Es ist gar nicht, dass wir zu dumm sind, das zu verstehen, sondern ich glaube, das ist genau die beabsichtigte Wirkung, dass du als Zuschauerin oder Zuschauer da sitzt und denkst, vielleicht? Ja.
Aber mir gefällt es gut, weil gerade am Anfang sagt er ja auch, er würde das so gerne machen, aber HBO, ich weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt, aber HBO hätte das gerne lustiger und die nehmen so viel. Und ein Teil von mir dachte, klar, cool, dass die so sagen, aber ich glaube, dass das vielleicht wirklich gar nicht der Plan war, dass es gar nicht um lustig ging, sondern dass sie Bock hatten, mehr als nur ein Experiment zu machen und natürlich auch mit diesen unfassbar, wirklich wahrscheinlich teuren, aufwendigen Kulissen und 1:1 und das, ich finde, das darf, sollte da auch drin sein, nicht nur, also ich habe das Gefühl, dass die Leute manchmal darüber schimpfen, im Sinne von, ja, das ist doch super unrealistisch und so, aber darum geht's nicht, da wollte auch jemand spielen und da bin ich ja immer komplett da.
Also das ist teilweise auch genau die Ebene, die so erkennbar Quatsch ist, weil er verkauft das alles von, wir müssen das so realistisch wie möglich machen und du siehst die ganze Zeit so, nein, nichts von dem Aufwand, den du da betreibst, ist wirklich nötig noch, um diese Situation jetzt echt irgendwie herzustellen. Was ich interessant fand, es gibt so eine Seite für Journalisten, eine amerikanische Journalistenseite, wo irgendjemand ernsthaft diskutiert hat, ist das eigentlich Journalismus, was der da macht? Und kommt jetzt auch nicht zu so einem ganz, also kam am Ende zum Ergebnis, am Ende ist es doch eher kein Journalismus, aber das Interessante ist wohl, dass dieser Typ, dieser Experte, den er ganz am Anfang hat, diesen früheren Luftfahrtsbehördenchef oder sowas, dass der sich auch, nachdem das alles gelaufen ist, mit diesem Nathan Fielder bei CNN hingesetzt hat und ernsthaft dieses Thema Kommunikation im Cockpit diskutiert hat. Also auch der war offensichtlich am Ende irgendwie zumindest einverstanden genug damit, dass es einen ernsten Kern hat und dass es nicht alles nur ein Anlass ist, um komischen Quatsch zu machen.
Aber das Gefühl habe ich zu keinem Zeitpunkt. Das finde ich daran auch so faszinierend. Nee, irgendwie nicht, weil trotzdem sehr sich so viel damit auseinandersetzt, mit dem psychologischen Teil. Und ich als alte Verhaltensforscherin jedes Mal denke, ja klar, für mich sind so krasse kleine Sachen größer. Zum Beispiel, wenn die so Piloten vor dem Abfliegen filmen und man sieht, dass Pilot und Co-Pilot sich zum ersten Mal treffen und nicht ein Wort miteinander reden. Wie sollst du denn so einem Dude dann im Cockpit sagen, sorry, vielleicht machen wir doch was anderes mit dem Flügel oder was immer man da so macht. Und das ist alles so geil und ich glaube ihm auch die Auseinandersetzung damit, dass dem das wichtig ist und ich finde, die bringen das auch rüber. Und das Journalistische fand ich übrigens auch. Hast du noch die Folge gesehen mit dem Piloten, der im Hudson River landet?
Ja, nee.
Erinnerst du dich an den Piloten, der im Hudson River
Sully
landet?
Genau. Sully irgendwas.
Die sind nämlich nicht abgestürzt, aber auch, weil er am Anfang, kurz vorm Absturz zu seinem Co-Piloten, oder nicht auch, sondern der Pilot hat zu seinem Co-Piloten im Gegensatz zu den anderen gesagt, any ideas? Und der hat dann gesagt, ey, leider nicht, aber allein das war wohl Riesennummer. Und dann hat er dessen Biografie gelesen. Also Nathan hat die Biografie von dem gelesen, sein Leben nachgespielt und irgendwann rausgefunden, dass der nie über Gefühle spricht in dieser Autobiografie, bis sein Vater stirbt und dann er einen iPod entdeckt und augenscheinlich irgendwie lernt, das schreibt er so nicht in dem Buch, aber es macht Sinn, über Musik Gefühle zu verarbeiten. Und unter anderem kommt ein Song von Evanescence vor, dem der wohl wichtig war. Und der Refrain ist 23 Sekunden lang. Und man hat in dem Flugzeug seinen iPod gefunden und eine Pause von 23 Sekunden, bevor er zum Co-Piloten gesagt hat, okay, got any ideas? Sprich, man vermutet, das ist ja, sagt ja auch nur so, dass er sich in dieser Zeit mit diesem iPod einmal runtergearbeitet hat. Und das ist psychologisch super relevant und wichtig. Und da war ich richtig beeindruckt. Also diese Zusammenhänge, die da gezogen wurden, Alter, wenn das stimmt, geil, und wenn nicht, super interessant.
Aber dieses Schillern zwischen, wenn es stimmt und wenn es nicht stimmt, ist halt das, was es dann so journalistisch doch problematisch macht. Vom Unterhaltungsfaktor nicht unbedingt, aber und vielleicht reicht es ja auch, dass es anstößt, dazu darüber nachzudenken.
Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Weil wenn das vielleicht eine super dröge, in Anführungszeichen, Doku wäre, würde es andere Leute auf eine andere Ebene erreichen. Denn zum Beispiel hat sich wohl auch herausgestellt, dass seine erste Staffel super viel Autisten angesprochen hat, weil das halt deren Ding ist. Autisten müssen das Leben üben, denn in deren Welt würden sie es anders gestalten. Mhm. Also musst du üben, an einem Flughafen zum Beispiel zu sein. Das kommt dann später auch noch. Der führt dann autistische Kinder dadurch, weil für die wäre das fantastisch, da zu üben. Und das hat alles so eine Ebene, die so deep und so geil ist. Und ich will das richtig weitergucken und ich will auch irgendwo noch die erste Staffel finden, weil ich wirklich, wirklich beeindruckt bin und denke, dass diese Art genau wie du sagst, am Ende dazu führen wird, dass man trotzdem im Kongress sitzt, obwohl man vorher Quatsch gemacht hat, weil man nämlich Aufmerksamkeit auf einer anderen Ebene erregt hat. Und dann soll doch der Kongresstyp sich darum kümmern, dass ab jetzt besser kommuniziert wird. Nathan hat quasi die Brücke gebaut, fliegen müsst ihr alleine, sagt man ja.
Das sagt man so.
Würdest du auf mich hören, wenn du der Pilot wärst und ich der Co-Pilot?
Auf gar keinen Fall.
Fair enough. Dann nehme ich meinen iPod mit Evanescence mit und habe die letzten 23 Sekunden was Cooles im Ohr.
Gut, was würden Sie gerne hören, bevor Sie mit dem Flugzeug abstürzen?
Kommt drauf an, wie viele Sekunden Zeit ich habe.
Genau, kann man sich gleich so eine Playlist, mehrere Playlists machen mit unterschiedlichen Songlängen.
Ja, und Grundaussagen auch.
Ja.
Ja, es war aber geil. Es war irgendwie wirklich verrückt. Schon lange nicht mehr was gesehen, was mich so durcheinander gebracht hat, aber auf eine gute Art. Mhm. Nicht, dass man am Ende denkt, Mann, oh, hört doch mal auf zu nerven. Ich musste mich auf eine coole Art anstrengen.
Ja, also wie gesagt, ich bin nicht ganz anderer Meinung, aber mir war es dann trotzdem irgendwann zu drüber. Aber,
hättest du die Folge mit dem Hudson-Typen gehasst, weil als die dessen Kindheit nachstellen, ist Nathan Fielder, als wird er rasiert und als Baby verkleidet und die ist ganz schön schlimm. Der
Teil. Ich hab davon gelesen und dachte auch, ich habe die richtige Entscheidung getroffen.
I'm not sure, ist das super wichtig für die Geschichte, wirklich. Aber wie gesagt, das ist Kunst, wenn es einen verstört. Also I Love It, Age of Wow läuft mit 800 Werbungen, obwohl man den Fick bezahlt. 800 Werbungen vorher und danach kann man sich das angucken, The Rehearsal auf Wow. Habe ich doch ganz galant und kriegt man ja gar nicht mit, wie ich das so eingeschleust habe.
Inzwischen technisch, aber wenigstens okay, ne?
Ja.
Weil man muss nicht mehr so einen komischen Wow, weißt du noch früher, wo man den Wow-Player installieren
und
starten?
Und wieder zurück.
Ja, ja, ja.
Ah, die haben jetzt einen jungen Menschen engagiert, der sich mit Technik auskennt. Ja, danke, Wow, ein bisschen weniger Werbung wäre cool, ciao.
So, und jetzt müssen wir...
So, apropos ciao, wir haben keine Zeit mehr jetzt. Wir müssen rüber zu Vera. Mhm. Ja,
die
das Sommerhaus der Stars besprechen wir auf ihren Wunsch, aber wir haben jetzt zwei Folgen geguckt und ich sag mal so...
Im Darkroom der Stars treffen wir... Vera in Finn.
Wie ihr da reinkommt, könnt ihr auf kleinesfernsehballett.de erfahren. Dafür müsst ihr Ultra werden. Danke an Lennart und Billy, ihr seid die allercoolsten. Und bis gleich drüben nackt mit Vera.